Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast. An diesem Freitag sagt Elias Nadmesnik. Heute geht's ums Klima und wie die Bürger bei den Klimazielen besser eingebunden werden können. Österreich startet daher am Samstag ein Experiment für die direkte Demokratie, wie das schon einige Staaten zuvor gemacht haben. 100 Bürger, die per Zufallslos von der Statistik Austria bestimmt wurden und die Österreichs Gesellschaft quasi als Mini-Österreich repräsentieren sollen, werden bis zum Sommer an 6 Wochenenden über die Frage beraten, wie Österreichs Klimaziel bis 2040 erreicht werden kann. Bis dahin sollten auch alle fossilen Brennstoffe wie Öl und Gas verschwunden sein. Der Klimarat soll da Antworten geben und Empfehlungen an die Regierung richten. In Deutschland, Frankreich oder Dänemark hat das schon ganz gut geklappt. Aber wie stehen die Vorzeichen bei uns? Darüber hat mein Kollege Bernhard Gaul mit dem Experten Erwin Meyer gesprochen, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema der direkten Bürgerbeteiligung beschäftigt. Worum es bei Bürgerbeteiligung geht und welche Tücken so ein Bürgerrat überwinden muss, erfahren Sie jetzt.
Zu Gast bei mir ist der Herr Erwin Meyer. Der ist Experte für direkte Demokratie, ein Umweltökonom und als Experte für die direkte Demokratie auch Berater des Ministeriums. Herzlich willkommen.
Ja, grüße.
Herr Meyer, wir haben spannende Zeiten vor uns. Am Samstag beginnt der erste Klimarat der Bürger. Worum geht es denn da?
Naja, die Klimaproblematik beschäftigt uns schon sehr lange, seit über 3 Jahrzehnten. Treibhausgase sind in Österreich nicht gefallen, weil die Politik schon lange dafür Zeit gehabt hätte. Die Idee ist, jetzt einmal den Bürger zu Wort kommen zu lassen und nicht nur Teile der Bürger, ausgesuchte Teile, sondern wirklich ein Mini-Österreich zu gestalten, repräsentativ aus ganz Österreich 100 Menschen zusammenkommen zu lassen.
Das, die Statistik Austria hat sozusagen geschaut, genau, wie können
nach
wir...
Nach diversen Kriterien, Alter, Geschlecht, regionale Herkunft, Einkommen etc. Und das soll eben ganz Österreich repräsentieren und einfache Bürger, die eben kein besonderes Vorwissen haben in der Klimapolitik und die parteipolitisch breitest gestreut sind, vom Wissen her, von den Ansichten her, von allem, die sollen zusammenkommen und die wesentlichen Punkte der Klimapolitik diskutieren und dann schaut man, was sie für richtig und was wir für falsch halten.
Und die werden über alles diskutieren, einfach einmal quer durch?
Das ist genau die Frage, wie sozusagen die Themen hier gesteuert werden, denn bisher ist die Vorgabe Klimaneutralität 2040 soll behandelt werden und die Forderungen des Klimavolksbegehrens sollen behandelt werden. Das wäre schon recht viel. Wenn Sie sagen, alles, Ideen zum Klimaschutz gibt es unendlich viel und gerade der französische Bürgerrat mit seinen 149 Empfehlungen ist nicht nur Gefahr gelaufen, sondern hat sich verloren in viel zu vielen Empfehlungen und Seitendiskussionen und konnte nicht konzentriert zu den wesentlichen Punkten Stellung nehmen. Also das wäre eigentlich gar nicht, aus meiner Sicht, nicht wünschenswert.
Okay, aber warum ist denn so ein Modell der direkten Demokratie gescheit? Wir haben ja ein Parlament mit 183 Abgeordneten, die ja gewählt wurden, die auch Österreich repräsentieren in irgendeiner Form. Die könnten das ja machen.
Die könnten es machen, darum habe ich das aber im Eingangsstatement gesagt. Sie haben es schon gemacht, 30 Jahre lang. Also ich sage nur, die Toronto-Klimakonferenz war 1988, mit Basisjahr 87, sind einfach alte Zahlen, sind über 30 Jahre. Wir hatten das alles schon im Parlament, wir hatten schon einen CO2-Unterausschuss im Parlament, wir hatten Regierungserklärungen zu diesen Toronto-Zielen etc. etc. Danach war Kyoto, ich zähle jetzt nicht alles auf, was passiert ist. Aber in diesen 30 Jahren ist Klimapolitik in Österreich beschlossen worden im Parlament. Wenn man sagt repräsentativ, dann müsste man sagen, die Menschen haben es genau so gewollt, weil sie haben die Parteien ja so gewollt, wie sie sich zusammensetzen und dann kommt das heraus. Meine These ist, dass das bei den Bürgern inzwischen, das hat sich auch geändert über die letzten Jahrzehnte, sehr viel stärker angekommen ist. Das Klimaschutzbewusstsein, dass man was tun muss, ist höher. Und ich gehe sogar so weit, zu den meisten konkreten Klimaschutzinstrumenten gibt es schon lange Mehrheiten in Österreich, die sich aber im Parlament nicht widerspiegeln, also nicht repräsentiert werden. Bei einigen Beispielen habe ich es quasi empirisch, also das ist zum Beispiel bei der CO2-Besteuerung, da gibt es schon seit Jahrzehnten klare Mehrheiten für eine CO2-Bepreisung, immer unter dem Zusatz, wenn das Geld in geeigneter Form zurückkommt, also nicht eine Mehrbelastung darstellt. Es gibt auch beim Ökostromausbau zum Beispiel klare Mehrheiten für einen schnelleren Ökostromausbau, auch wenn das für mich bedeutet auf der Stromrechnung die und die Euro pro Jahr. Mhm. Also da sind es einige Punkte, wo das Parlament in den letzten 30 Jahren nicht repräsentativ war. Ich würde nicht sagen, dass das generell so ist, aber es gibt einige Punkte, wo das so war.
Die andere Frage wäre aber sozusagen, es gibt ja Experten ja für alles und letztlich auch politische Experten, und das sind ja Politiker. Die Frage Homo economicus und Homo politicus, ja, wie passt denn das zusammen? Da haben wir nicht immer das Problem, quasi, dass der Konsument, der Unternehmer gegen den souveränen Gesetzgeber eine andere Position haben und auch ein anderes Verständnis hat?
Ja, also wenn man den Homo economicus nimmt als Einzelwesen, der quasi ökonomisch optimiert, da muss man ganz klar sagen, nur in seinem Mikrouniversum kommt er nicht zur idealen Lösung. Wir stehen alle an, machen wir es praktisch. Reden wir nicht zu theoretisch. Ja. Volkswirt, da muss man aufpassen. Ja. Aber jetzt fahren wir ein normales Auto, wir wohnen in einer normalen Wohnung. Unser Auto braucht 5 Liter auf 100 Kilometer und wir brauchen 1000 Liter Heizöl pro Jahr oder was auch immer. Und jetzt sagt die Politik, eigentlich sollte man beim Klimaschutz was machen. Selbst erfahren wir, die ganzen Überschwemmungen und Dürrekatastrophen sind zutiefst betroffen und sagen, wir würden eh gerne was tun. Nur wie komme ich jetzt raus von diesem Auto zu einem öffentlichen Verkehr oder zu einem sparsamen Auto? Wie komme ich raus aus der Wohnung, kann sie thermisch sanieren und eine andere Heizung einbauen? Und das kann der Einzelne eben individuell nicht immer lösen. Oder er muss erhebliche Mehrkosten in Kauf nehmen. Das heißt, ich muss ihn als politischen Menschen erfassen und es ermöglichen, dass er politische Regeln beschließt. Da kann er dann sagen, wir machen eine CO2-Bepreisung mit Rückvergütung, und er sagt, nein, wir lassen das, wir machen alles über Förderungen. Dann muss ich aber mir überlegen, in diesem Klimarat, was heißt das für das Budget? Reden wir von 1 Milliarde, 5 Milliarden, 10 Milliarden pro Jahr? Heißt das neue Steuern? Heißt das andere Ausgaben kürzen? Heißt das Defizit? Diese Diskussionen müssen stattfinden. Also da bin ich als politischer Mensch gefragt. Sohn Politikon hat es Aristoteles genannt. Und ja, die einfachen Menschen oder normale Menschen sind fähig, selbst Gesetze zu denken, zu formulieren und die Konsequenzen abzuschätzen, wenn sie ausreichend informiert werden. Und darauf basiert diese Idee eines Bürgerinnenrates. Okay. Das heißt auch Bürgerparlament zum Beispiel in Australien.
Okay. Am Ende der Diskussion, also es ist so, dass sich der Bürgerrat trifft sich jeweils an einem Wochenende im Monat bis Juni, also 12 Sitzungen sozusagen. Am Ende soll es dann Schlussempfehlungen geben, soweit hätte ich das verstanden. Die Frage ist aber, was passiert mit diesen Schlussempfehlungen? Kann man das irgendwie vergleichen auch mit dem, was in Frankreich passiert ist und in Deutschland passiert ist?
Ja, also das ist überhaupt die entscheidende Frage. Mit dem steht und fällt die Wirkung sozusagen eines Bürgerinnenrates oder eines Klimarates. In Frankreich hat es eine lange Vorgeschichte gegeben, die würde auch hier zu weit führen, aber es hat einen starken Druck gegeben, einen Bürgerinnenrat abzuhalten, und Macron musste etwas versprechen und tun. Und er hat versprochen als Anbindung, die Menschen, wenn sie wollen, können bis zu Gesetzestexten formulieren, und er gibt ihnen Juristen zur Hand, dass sie sehr präzise werden können. Und diese Vorschläge können dann 1:1 ins Parlament kommen. War sein Versprechen, das ist wichtig, das ist 1:1. Das heißt, nicht schützt mir das Klima und das Parlament macht einen Text, der dem entspricht.
Wo die Lobbyist wieder...
Genau, wo alle möglichen Leute Einfluss haben. Sondern 1:1 hieß, ich mache den Text fertig und der Text wird dann im Parlament abgestimmt. Und die Aufgabe der Parlamentarier ist zu sagen, ja oder nein. Und er hat aber auch versprochen, wir könnten ein Referendum machen. Ich als Präsident Macron, in Frankreich ist es ein präsidiales Recht, die Volksabstimmung, hat gesagt, bei bestimmten Fragen könnt ihr sagen, wo eine Volksabstimmung stattfinden soll. Kurz zusammengefasst, nachher hat er sich nicht dran gehalten, hat die Texte verändert, nicht 1:1 ins Parlament gebracht und hat auch Volksabstimmungen wieder abgesagt. Das muss man auch dazu sagen. Aber die Idee war die richtige, das stark anzubinden.
Deutschland?
Deutschland hatte...
Das ist so, die haben, glaube ich, auch gute 150 Empfehlungen gemacht, oder sehr viele jedenfalls. Ja. Die Parteien wollten das ja gleich, die großen Parteien wollten das ja gar nicht haben.
Ja, also da muss man ganz klar sagen, in Deutschland war es so, dass die Zivilgesellschaft schon lange gedrängt hat, wir wollen einen Klimabürgerrat. Und die Politik hat ganz klar gesagt, vor dem Bundestagswahlkampf wird es keinen Klimarat geben, weil das würde den Grünen helfen im Wahlkampf. Wir wollen dieses Thema nicht hochspielen, das ist eh schon groß genug. Ihr könnt jeden Bürgerrat haben, aber nicht den Klimarat. Daraufhin hat die Zivilgesellschaft gesagt, da machen wir ihn selbst. Es ist in Deutschland etwas leichter, privates Geld aufzutreiben für einen Klimarat. Stiftungen haben das finanziert, und aus der Zivilgesellschaft, Scientists for Future und Mehr Demokratie Deutschland, haben dann einen Klimabürgerrat durchgeführt, der aber eben nicht offiziell an die Politik angebunden war, außer dass der Ex-Bundespräsident Köhler sozusagen die Schirmherrschaft übernommen hat.
Gut, und das ist aber schon sozusagen das Problem und die Frage auch für Österreich, nicht, dass das in Österreich nicht einfach nur eine grüne Veranstaltung ist, die keine sonstige politische Anbindung hat.
Genau, da muss man sehr darauf achten, es müssen sozusagen alle Parteien eingebunden werden, also das wäre mein Wunschszenario, dass alle Parteien ihre Vorschläge in präzisierter, auch durchgerechneter Form an die Bürger herantragen. Ich sage das deswegen, weil nur einfach die Parteien und Interessensvertretungen auftreten lassen, halte ich nicht für zielführend. Weil da wurden Wahlkampfreden gehalten und allgemein Plätze von sich gegeben. In Deutschland war das so. Und die Bürger waren etwas gestört von dieser quasi Intervention. Wenn das aber in vernünftiger Form aufbereitet wird, soll jeder die Möglichkeit haben, die Ideen einzubringen. Und sollen die Ideen auch von der IV, von der Wirtschaftskammer, vom ÖMTC etc. etc., die sollen dort mitdiskutiert werden. Dass es eben nicht eine rein grüne Veranstaltung wird.
Gut. Weil sozusagen, also das muss sich erst entwickeln sozusagen. Und die andere Frage ist sozusagen, wie sehr der Bürgerrat auch eine Öffentlichkeit bekommt.
Genau. Also da gibt es ja viele Ideen, wie der hinausgetragen werden soll. Ich muss allerdings sagen, ich bin immer skeptisch bei Kommunikation von oben nach unten und von innen nach außen. Es ist wichtiger, dass er interessant wird. Wodurch wird er interessant? Durch die politische Anbindung. Also wenn die Politik ganz klar sagt, wie das ans Parlament, an die Regierung oder an ein mögliches Referendum angebunden wird. Das war in Frankreich nämlich ausschlaggebend. Dann ist es spannend. In Frankreich haben 70% der Bürger in einer Umfrage gewusst, dass der Klimakonvent stattgefunden hat und was dort geredet worden ist. In UK waren es 10%, obwohl es vom Parlament beauftragt wurde. Also da sieht man die Bandbreite. Und das Zweite ist, werden die heißen Themen dort diskutiert oder ist das eine Spielwiese für Nebensächlichkeiten? Also in Österreich ist es die CO2-Bepreisung. Es ist ein Kohlenstoffbudget, also wie viel wollen wir noch ausstoßen? Es ist zum Beispiel der Flächenbedarf für Wind und PV. Und ich sage gleich dazu das Reizwort Agro-PV. Es ist die Frage, brauchen wir Geh- und Verbote? Soll ein Verbrennungsmotor verboten werden? Soll Heizöl oder Erdgas?
Und wann, ja?
Und wann? 2030 oder 35? Wie viel Geld bekommen wir dafür? Das sind die, oder Autobahnbau, Lobau von Vorarlberg bis sozusagen Ostösterreich. Wie viele Autobahnen können wir noch bauen? Wie ist der Flächenverbrauch? Wie lösen wir das Verkehrsproblem? Darüber wird ja gestritten seit einem Jahr. Genau darüber, worüber gestritten wird und was gleichzeitig viele Millionen Tonnen Treibhausgase bewegt, also was bedeutet, das gehört in den Klimarat hinein. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich mich um Medienarbeit gar nicht mehr kümmern. Dann rufen die Medien von selbst an und sagen, was ist los, was redet ihr da? Also das ist mein Zugang eher.
Herr May, wir müssen schon zum Schluss kommen. Eine Minute haben wir noch. Sie haben jetzt eh schon ein bisschen skizziert, aber was wäre denn für Sie eigentlich der ideale Ausgang des Ganzen? Jetzt weniger von den Empfehlungen, aber sondern wie was passiert? Was kann dann überhaupt passieren?
Im Idealfall diskutiert wirklich ganz Österreich mit dem Klimarat gemeinsam diese großen Fragen, aber anhand konkreter Zahlen auch und mit Einbindung der Wissenschaft. Und die Politik sieht das nicht irgendwie als Bedrohung oder schauen wir mal und ist vorsichtig, sondern sagt ganz klar, wir wollen in die Umsetzung gehen dessen, was da rauskommt. Und wenn die Bürger in dem Klimarat selbst sagen, und da sollte man ihnen auch Raum geben und das ermöglichen, wie wollt ihr die Anbindung an die Politik? Und die sagen, wir hätten gerne ein Referendum, wenn sie sagen, dann würde ich das für ideal empfinden, dass große, heikle Fragen auch in Referenden abgehalten werden.
Okay. Na dann dürfen wir gespannt sein, sozusagen, was wirklich rauskommt. Ab Samstag, der Kurier wird selbstverständlich berichten. Herr Mayer, herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Das war das Interview mit dem Bürgerbeteiligungsexperten Erwin Mayer. Die Fragen hat Bernhard Gaul gestellt. Für heute war es das von mir. Noch einen schönen Freitag. Wir melden uns aber morgen wieder. Da haben wir ein ausführliches Interview mit dem neuen Innenminister Gerhard Karner für euch. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Hanzing gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.